Wir fahren fort mit unserer Serie durch den ersten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2. Wir lesen gemeinsam die Verse 4 bis 8. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus, es ist das Schönste, dich zu kennen, das Schönste, dich zu haben. Und so lass uns mehr erkennen, wie teuer, wie auserwählt und wie kostbar du bist. Segne uns durch dieses Wort, dass wir in engerer, inniger Verbundenheit zu dir und mit dir leben. Herr, segne uns durch dein Wort, um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Apostel Petrus hat uns bereits vor Augen geführt, dass wir Christen eine herrliche Herkunft haben. Das heißt, wir stammen von Gott, wir sind neu gezeugt durch sein Wort. Wir sind neugeborene Kinder Gottes, die aus Gott, aus seinem Wort leben. Und das Alte, das Sündhafte, legen wir immer mehr ab. Und wir wachsen so zur ewigen Rettung, bis wir endlich bei unserem Gott in der ewigen Heimat sind. Denn wir haben nicht nur eine herrliche Herkunft, wir haben auch eine herrliche Zukunft. Auf uns wartet das unvergängliche, ewige Erbe des Himmelreichs. Und in dieser lebendigen Hoffnung erwarten wir diesen Tag unserer endgültigen Rettung. Und bis dahin leben wir in der Fremde. Aber diese Zeit unserer Fremdlingschaft auf Erden, diese leben wir heilig für den Herrn. Der Apostel Petrus beginnt nun mit einem neuen, einem anderen Bild. Um uns noch mehr zu erklären, wer wir eigentlich sind und was eigentlich unsere Aufgabe, ja unsere herrliche Bestimmung ist. Er spricht hier in unserem Predigttext von einer geistlichen Architektur. Er spricht von der Erschaffung eines unfassbaren Bauwerks. Und dazu zitiert der Apostel verschiedene Bibelstellen, die von diesem Bauprozess sprechen. Lasst uns anschauen, was der Apostel Petrus uns hier zu sagen hat. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, dass Gott einen Eckstein gelegt hat, um darauf ein geistliches Haus zu seiner Ehre zu erbauen. Schaut mit mir ab Vers 4. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Wir erfahren hier, dass Gott der Vater schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, einen anderen Grund zu legen als den der Welt. Etwas Größeres zu bauen. Verstehst du? Es ging nie bloß einfach um die Schöpfung und um die Erde und diesen Himmel. All das ist ja eigentlich nur der Raum und der Rahmen, in dem Gott sein eigentliches Meisterwerk hineinbauen möchte. Das hat er eigentlich im Sinn. Er möchte ein ewiges Bauwerk errichten, das zu seiner Ehre besteht in aller Ewigkeit, wie wir auch gerade im Psalm gelesen haben. Dieses Bauwerk ist Gottes eigentliches Interesse. Alles zielt darauf ab. Es ging immer schon in allen Dingen in erster Linie um dieses Haus, das gebaut werden sollte. Ein geistliches Haus aus lebendigem Stein. Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Ein Gebäude nicht aus Stein, ein geistliches Gebäude aus lebendigem Stein. Gott hat schon vor Grundlegung der Welt den Ratschluss gefasst, dass er Menschen schaffen wird, die geistlich leben werden und die er vereinen wird zu einem geistlichen Haus. Gemeint ist ein Tempel. Eine Stätte der Verehrung für Gott, eine Begegnungsstätte mit Gott, wo er wohnt. Er will Menschen schaffen, die geistlich leben, die ewig leben und für immer gemeinsam den Ort bilden, wo Gott wohnt, wo er thront, wo er wandelt, wo er wirkt, wo er verehrt wird, wo man ihm begegnet. Wir können sagen, der ultimative, finale, der ewige Tempel der Gottesverehrung und Begegnung. Nicht aus Stein, sondern aus Menschen, die eine Einheit, eine unzertrennliche Gemeinschaft bilden. Wie nun kann Gott ein solches geistliches Haus bauen? Wenn wir Menschen doch in uns selbst tot, geistlich gesprochen sind, nicht rein und nicht lebendig, unwürdig Gott zu begegnen, unfähig, ihn zu verehren. Gott kann es allein und ausschließlich durch einen Mann, Jesus Christus. Gott hat ihn erwählt. Vers 4. Zu ihm kommend, zu Jesus kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Jesus Christus ist der Auserwählte, der Kostbare, der erwählt wurde, um dieses Haus zu ermöglichen. Wir haben das bereits in Kapitel 1, Vers 20 gelesen. Er, Jesus Christus, ist im Voraus, vor Grundlegung der Welt, erkannt worden. Wozu denn? Um dieser Retter zu sein. Dieser Jesus wurde auserwählt, nämlich der Träger, die Grundfeste dieses Hauses zu werden. Zweimal wird es hier in unserem Text gesagt, dass er der auserwählte Eckstein ist. Zitiert aus Jesaja 28 und Psalm 118. Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht zuschanden werden. Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden. Christus ist der tragende Stein des gesamten Gebäudes, der Tempel zur Gottes Ehre. Er trägt dieses ganze Haus, er allein, er hat das Dasein dieses Hauses ermöglicht. Und das ist genau das, was auch Petrus predigte am Anfang der Apostelgeschichte. Hier in Kapitel 4 zitiert er den Psalm 118. Petrus heilte durch Jesus am Tempel einen lahmen Mann in Jerusalem. Und dafür musste sich Petrus verantworten vor dem Hohen Rat. Und dann hört er mal, was er predigt in Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 10. Er predigt: So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und jetzt hört einmal: Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinen anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Er predigt hier Jesus Christus als den Stein, als den einzigen, der uns gegeben ist, auf dem das ganze Heil ruht. Das geistliche Haus wird gebaut auf diesen Namen allein, allein auf Jesus Christus. Das geistliche Haus, das hier gebaut wird, ist im Gegensatz zu diesem irdischen Tempel, vor dem Petrus hier gerade stand, ein ewiger Tempel. Das ist der erste Punkt, den wir hier verstehen wollen. Gott baut ein geistliches Haus, seinen ewigen Tempel, wo er in alle Ewigkeit wohnt und thront und sich verherrlicht. Und das tut er allein auf Grundlage von Jesus Christus, seinen kostbaren, seinen Auserwählten, den eingeborenen Sohn Gottes, der alleinige Retter, der das Heil bringt. Allein Jesus Christus. Aber das führt uns zu der zweiten Frage: Wie reagieren Menschen nun auf diesen kostbaren, erwählten Stein, diesen Fels des Heils? Der zweite Punkt: Die Ungläubigen verwerfen den Eckstein und werden darum zermalmt. Vers 4: Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen. Überlegt euch das. So, Gott sendet seinen einzigen Sohn in diese Welt, den überaus kostbaren, geliebten, den Auserwählten, auf dem all sein Wohlgefallen ruht, der Heil und Rettung und ewiges Leben bringt. Ja, und wie behandeln die Menschen ihn jetzt? Wie behandeln sie ihn denn noch heute? Sie sehen ihn, sie hören ihn, sie verachten ihn, sie verwerfen ihn. Vers 7. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die Führung Jerusalems, die Pharisäer, die Priester, die Sadduzäer und so weiter, sie haben Jesus gesehen, gehört, begutachtet, bewertet, geprüft und sie haben ihn verworfen. Sie haben gesagt, dieser ist unnütz, er ist unbrauchbar, er ist wertlos. Wir werfen ihn auf den Schutthaufen, ans Kreuz mit ihm, weg mit ihm, hinfort mit ihm. Sie haben nichts für ihn übrig als Schmach und Schande. Ganz wie der Psalm 118 es prophezeite. Und warum haben die Bauleute den Stein verworfen? Jesaja Kapitel 8 sagt uns, auch zitiert hier: Und ein Stein des Anstoßes, Vers 8, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Warum verwerfen sie Jesus? Weil sie Anstoß an ihn nehmen, weil sie ihm nicht gehorchen wollen. Sie ärgern sich über den Fels des Heils. Sie stoßen sich an dem Wort. Und das sehen wir durch die ganzen Evangelien hindurch. Wie die Führer, die hier Bauleute genannt werden, die eigentlich das Reich Gottes erbauen müssten, die eigentlich von dem Messias, von dem Eckstein Gottes predigen müssten, die auf Jesus verweisen müssten, die, als er erschienen ist, hätten sagen müssen, wie Johannes der Täufer: Siehe das Lamm Gottes. Sie hätten verweisen müssen auf diesen Eckstein. Sie hätten die Menschen lehren müssen, diesen Eckstein anzubeten, ihn anzunehmen, ihr ganzes Leben auf ihn zu gründen. Stattdessen, was haben die Bauleute getan? Sie haben Christus verworfen, ihn auf den Schutthaufen geworfen. Christus selbst sprach einst zu diesen Führern Jerusalems und er selbst zitierte Psalm 118, als er mit ihnen sprach. Jesus sprach diese Worte im Tempel. Vor all den Bauleuten, die meinten, den Tempel Gottes in Wahrheit zu bauen. Er sagt in Matthäus Kapitel 21 folgendes. Und Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden? Von dem Herrn her ist dies geworden. Und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Sie hören all das. Und wie reagieren sie darauf? Sie ärgern sich an seinem Wort. Sie wollen ihn gleich danach ergreifen. hinfort mit ihm. Jesus Christus ist dieser Fels, der Eckstein, den sie verworfen haben. Aber diesen Stein, den sie verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das heißt, sie werfen ihn auf den Schutthaufen, als sei er Abfall. Aber Gott erhebt ihn aus dem Staub, aus dem Grab. Er erweckt ihn aus den Toten. Er erweckt ihn auf aus den Toten. Und dieser lebendige, nun lebendige Eckstein, er fährt auf zum Himmel, setzt sich zur Rechten Gottes in die Herrlichkeit. Er ist eingesetzt für immer als der ewige, kostbare, auserwählte Eckstein Gottes, der Träger des ganzen Heils Gottes. Er baut seinen Tempel, seine Gemeinde und niemand kann ihn daran hindern. Allein durch diesen Mann, dieser ist der, der den Tempel baut, aus allen Nationen, alle Gläubige vereint, die wahre Nation Gottes, die Frucht bringt, weil sie nämlich geistlich lebt, weil es lebendige Steine sind, Menschen, die wiedergeboren sind aus Gott. Wer aber diesen Fels des Heils nicht annimmt, den wird dieser Fels des Heils zum Fels der Vernichtung. Jesus sagt, wer auf diesen Stein fällt, wer Anstoß daran nimmt, dass er darüber stolpert und sich darüber ärgert, der wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Menschen ärgern sich an Christus. Sie stoßen sich an ihn. Sie gehorchen ihm nicht. Sie verwerfen ihn. Und damit verwerfen sie die einzige Grundlage, die es gibt für das ewige Heil, für die Teilhabe an diesem ewigen Tempel Gottes. Dieser Fels des Heils, den du verwirfst, der wird dir zum Fels der Vernichtung. Simon, ein alter Mann im Tempel, begegnete Josef und Maria. Und er sagt in Lukas Kapitel 2, als er Jesus sieht, da sagt er, Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ja, Jesus wurde gesandt, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen aufstehen. Aber er wurde auch dafür gesandt und eingesetzt, dass sich Menschen an ihn ärgern werden und dass sie stürzen werden, dass ihm widersprochen wird und dass er darum sie zermalmen wird. Gott sendet seinen Sohn zum Heil für die Gläubigen, aber auch zur Verdammnis für die Ungläubigen, zum Gericht, für all jene, die nicht an ihn glauben. Schaut mal, was Petrus hier sagt in unserem Predigtext Vers 8. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Haben wir da gerade richtig gehört? Die Ungläubigen, für die Christus etwas Ärgerliches ist, woran sie Anstoß nehmen, denn sie gehorchen nicht, sie nehmen diesen Jesus nicht an, sie stoßen sich an Christus. Petrus sagt, dazu sind sie auch bestimmt worden. Es ist wahr, was in Sprüche Kapitel 16 steht, Vers 4. Da heißt es, alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht. So auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Wer an Christus glaubt, ist dazu von Gott bestimmt. Wer an Christus nicht glaubt und ihm nicht gehorcht, der ist dazu bestimmt, in die ewige Verdammnis zu gehen. Auf ewig zermalmt zu werden. In alle Ewigkeit unter dem ganzen Gewicht des Felsens zerquetscht zu werden. Und zu leiden, Qualen in alle Ewigkeit, ruht das ganze Gewicht des Zornes, des Felsens Gottes auf diesen Menschen. Denn der Fels des Heils wurde ihnen dargeboten. Aber sie haben ihn verachtet und ihn von sich gestoßen. Und dieser Fels, den sie von sich stoßen, wird zurückrollen auf sie und sie auf ewig zermalmen. Sag mir, und ich hoffe so sehr nicht, sag mir, bist du so jemand? Bist du jemand, dem der Fels des Heils dargeboten wird und stattdessen du kommst und dich mit deinem ganzen Leben auf ihn wirfst und das Heil bei ihm suchst, lehnst du ihn ab? vielleicht nicht hörbar, vielleicht nicht so besonders sichtbar für die anderen, weil du nicht gegen Christus redest. Du sitzt ja heute Morgen hier. Aber vielleicht im Herzen verachtest du ihn. Und er ist in Wirklichkeit wertlos für dich. Du lehnst ihn ab, weil du ihm im Glauben gar nicht gehorchst. Du kommst gar nicht und willst, dass Christus die Grundlage deines ganzen Lebens ist. In Wirklichkeit stößt du ihn weg. Verstehst du nicht, welch ein Schicksal auf dich wartet, wenn du diesen Fels des Heils ablehnst? Möge der Herr dir Gnade schenken, dass deine Augen geöffnet werden, damit du erkennst, wie kostbar und wertvoll und auserwählt Christus ist, dass auch du ihn auswählst und sagst, ich brauche ihn. Möge der Herr dir Glauben schenken, dass du kommst zu diesem Fels des Heils, um Rettung bei ihm zu suchen. Aber das führt uns nun zu unserem dritten und letzten Punkt. Die Gläubigen, sie kommen zu diesem Eckstein und werden so zu einem geistlichen Haus auf seiner Grundlage erbaut. Geliebte Gemeinde, ihr tut ja das Gegenteil von den Bauleuten, den Ungläubigen, die Christus von sich stoßen. Ihr kommt zu Christus, Vers 4. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Ihr seid zu ihm kommend, und zwar nicht nur einmal. Ihr seid nicht nur einmal zu ihm gekommen, irgendwann in der Vergangenheit, wo ihr irgendein Gebet gesprochen habt. Nein, ihr seid zu ihm kommend. Es beschreibt euer ganzes Leben. Jeden Tag, jede Stunde, ihr wollt bei Jesus sein. Ihr seid Nachfolger. Ihr seid zu Jesus gekommen, zu dem lebendigen Retter. Und woran erkennt man, dass ihr zu Jesus gekommen seid? Nun daran, dass ihr Tag für Tag weiter zu ihm kommt. Er ist euch kostbar, er ist auserwählt. So wie der Vater gesprochen hat, dass all sein Wohlgefallen auf ihn ruht, auf dem Sohn, so kannst du von Herzen Ja und Amen dazu sagen und sprechen, auch all dein Wohlgefallen ruht auf diesem Sohn. Er ist dir kostbar und lieb. Und auserwählt, denn du kennst keinen anderen, der dich zu retten vermag. Du kommst zu ihm. Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Wir kommen als lebendige Steine, um uns aufbauen zu lassen, auf diesen Sohn, auf Jesus Christus. Wir wollen, dass er die Grundlage unseres ganzen Lebens ist. Denn wir sind nicht mehr tot. Wir sind nun lebendige Steine, neugeboren aus Gott. Wir wollen uns aufbauen lassen. Wir wollen auf diesen Eckstein ruhen. Wir wollen in innigster, unzertrennlichster Gemeinschaft mit ihm sein. Es ist ein ewiges, haltbares Mauerwerk, was er hier baut. Wir ruhen auf diesen Christus unzertrennlich. Es ist ein geistliches Haus, der ewige Tempel, Gottes Haus, wie die Schrift an so vielen Stellen lehrt. Zum Beispiel in Epheser Kapitel 2. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Oder Paulus sagt der Gemeinde zu Korinth in 2. Korinther Kapitel 6, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Geistlich gesprochen sind wir die Bestandteile dieses lebendigen geistlichen Tempels. In der Offenbarung Kapitel 3 lesen wir sogar, wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Wir bilden diese Behausung Gottes im Geist, diesen heiligen Tempel, und dieser Tempel wächst über die Jahrtausende hinweg bis zu dem Tag, wo Gott in seiner Gnade den letzten Stein aus dem Schutthaufen dieser Erde, dieser Welt herausgerettet hat, ihn gesäubert hat und hineinsetzt in diesen lebendigen Tempel. Und wenn dieser letzte Stein platziert ist, kommt der Herr wieder in seinem Zorn. Und alles andere wird zerschmelzen, vergehen vor seiner Herrlichkeit. Aber sein ewiger Tempel, seine Gemeinde, bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Wozu baut denn jetzt der Herr diesen unaussprechlich herrlichen Tempel? Nun, wozu ist ein Tempel da? Ja, um Gott zu begegnen und ihn zu verherrlichen und ihm zu dienen. Und genau das ist unsere Aufgabe, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Wozu? Um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Die lebendigen Steine, diese einzelnen Christen, sie bilden eine Einheit. Und Petrus sagt, wir sind nicht nur die Steine, wir sind auch zugleich diese heilige Priesterschaft, die in diesem Tempel dient. Und dass wir Priester sind, darüber lasst uns ein anderes Mal mehr nachdenken, wenn wir dann den Vers 9 betrachten. Heute wollen wir uns anschauen, was diese heiligen Priester tun in diesem heiligen Tempel. Vers 5, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Geistliche Schlachtopfer. Was ist damit gemeint? Nun, wenn wir die Schrift mit der Schrift auslegen, so können wir zum Beispiel Hebräer Kapitel 13 aufschlagen. In Hebräer Kapitel 13 ab Vers 15, da heißt es, durch ihn, durch Jesus, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und das Mitteilen. Aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Also was sind diese geistlichen Opfer? Nun, dass wir Gott bekennen mit unseren Lippen, dass wir ihn anbeten und Lobpreis darbringen, ihn bekennen in der Gemeinde und vor der Welt. Und dass wir einander wohltun und dass wir einander mitteilen, das heißt, dass wir einander geben. Das sind Dinge, geistliche Dinge, an denen Gott Wohlgefallen hat. Ja, Paulus geht noch weiter in Römer Kapitel 12, Vers 1, da sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mit anderen Worten, ganz Hingabe für Gott. Wir selbst sind dieses geistliche Opfer. Wir geben uns Gott hin. Gott hat mehr Wohlgefallen daran, wenn wir ihm gehorchen und uns ihm ganz hingeben mit unserem ganzen Leben, als an allen Schlachtopfern, die wir jemals darbringen könnten. Das ist unsere ewige Bestimmung, Gott zu verherrlichen und uns seiner ewig zu erfreuen, ihm zu dienen, uns selbst ihn hinzugeben. Und schaut einmal, was wir für eine Ermutigung hier haben in Vers 5. Diese Opfer, die wir darbringen, sind Gott hoch willkommen. Mich ermutigt dieser Vers. Denn wenn ich Gott diene, zum Beispiel wenn ich predige oder wenn ich singe in der Gemeinde, anders diene, bete, dann kann ich sagen, dass ich all das oft als so schwach und fehlerhaft und unakzeptabel empfinde, was ich da eigentlich tue. Es ist immer noch so durchtränkt mit so vielen fleischlichen Dingen. Hier steht, dass unser Gottesdienst, das, was wir tun für den Herrn, hoch willkommen ist für unseren Gott. Ermutigt dich das nicht? Warum? Es heißt hier durch ihn, durch Jesus. Auch unser Gottesdienst gründet sich allein auf diesen Sohn. Und aufgrund seines Verdienstes, aufgrund seiner Kostbarkeit, aufgrund seines Blutes ist all das, was wir tun, zur Ehre Gottes annehmbar. Ja, nicht nur annehmbar, hoch willkommen bei unserem Gott. Welch eine Freude, wenn wir trauern über die Schwachheit unseres Gottesdienstes, über die Schwachheit unserer Ehrerbietung, die wir darbringen wollen. Ja, wir dürfen wissen, in alle Ewigkeit werden wir, die wir uns auf Christus stützen, niemals zu Schanden werden. Wegen Jesus. Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir, die wir an Jesus glauben, werden nicht zu Schanden werden. Auf Erden haben wir Schmach und Schande, wie Jesus ja selbst, der verworfen wurde. Aber bei Gott sind auch wir kostbar und auserwählt. Die Welt mag uns verachten, aber wir werden niemals in Wirklichkeit zu Schanden werden, denn wir haben eine herrliche Zukunft. Mögen die Menschen uns verachten, alle, die an Christus glauben, werden nicht zu Schanden werden. Wer aber nicht glaubt an Christus, wird an diesem ewigen Felsen zerschellen. Euch nun, Vers 7, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Die Kostbarkeit. Vor ein paar Tagen las ich in der Autobiografie von Charles Haddon Spurgeon. Als er 16 Jahre alt war, wurde er gebeten, einen Mann zu begleiten, der, wie Spurgeon gesagt wurde, noch ein Neuling im Predigen war. Spurgeon wurde gesagt, unterstütz den mal, geh mal mit und sei ihm einfach ein Beistand. Und während die beiden dann so auf dem Weg sind zu der Versammlung, sagt Spurgeon zu diesem Mann, ja, mögest du doch wirklich Gottes Gegenwart erleben, wenn du predigst. Der Mann sagt, was, predigen? Ich habe noch nie gepredigt in meinem Leben und ich habe das auch nicht vor. Spurgeon wurde bewusst ins kalte Wasser geworfen, denn er sollte predigen. Es wurde ihm nicht gesagt, damit er nicht zu Hause bleibt, sondern dass er sich tatsächlich aufmacht. Also musste Spurgeon predigen. Und so nimmt er sich noch ein wenig Zeit auf dem Weg, denkt darüber nach, worüber er predigen könnte. Es war das erste Mal, dass er in einer offiziellen Versammlung, einer gottesdienstlichen Versammlung, predigte. Und er wählte diesen Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Er hatte sich nicht vorbereitet. Aber er öffnete seinen Mund und in einfacher Weise sprach er von dieser Kostbarkeit Jesu Christi. Er wusste ja gar nicht, was er sagen sollte. Aber Jesus war ihm so kostbar, dass es einfach aus seinem Mund herausfloss. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund doch über. Ist Jesus dir die Kostbarkeit? Ist er dir wertvoller als alles andere, was dir bekannt ist? Ist er dein Ein und Alles, worauf dein ganzes Leben gründet? Wir öffnen unseren Mund und berichten davon, was Jesus uns wert ist. Er ist uns das Allerwertvollste. Keine Schätze der Welt wären uns wichtiger und wertvoller als Jesus. In Psalm 118, wo die Rede davon ist, dass Jesus zum Eckstein gemacht wurde, da heißt es auch, siehe, das ist der Tag, der vom Herrn gemacht wurde. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Die Rede ist von dem Sonntag, von dem Auferstehungstag Christi. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Der neue, ewige Sabbat. Das ist die Feier des Herrn Jesus Christus, wo wir ruhen von unseren Werken. Weil wir auf ihn schauen, um sein Verdienst. Darum versammeln wir uns heute Morgen, weil wir ihn wertschätzen wollen. Weil Jesus auferweckt wurde als der ewige, kostbare Eckstein. Und darum lasst uns doch das tun, was in Vers 5 steht. lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Zu ihm kommend, lasst euch selbst aufbauen. Das ist nicht etwas, was wir bloß einmal tun. Immer wieder und auch heute kommen wir an seinen Tisch zu dem Kostbaren und weihen uns ihm neu als seine Priester, indem wir neu unser Leben hingeben wollen als lebendiges, wohlgefälliges Opfer. Wir wollen ihn wertschätzen gemeinsam. Wir wollen mit ihm aufs Engste verbunden sein. Und wir wollen auch eine Einheit miteinander bilden. Denn wir alle sind lebendige Steine, die vereint werden zu einem Bau. Lasst uns als Priester Gottes von ganzem Herzen geistliche Schlachtopfer darbringen. Hoch willkommen für Gott. Auch jetzt werden wir ihn anbeten, ihm unsere Sünden bekennen und das heilige Abendmahl miteinander feiern. All das tun wir durch unseren kostbaren Herrn Jesus Christus, den die Ehre sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.